Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung mit dieser letzten Betrachtung abschließen können. Und der Untertitel heißt Leben im neuen Bund. Wir haben alle gesehen, dass das Bundesverhältnis ein Dienstverhältnis ist. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil er ihn brauchte für sich, sondern weil er gebraucht wurde als Verwalter für die Erde und dieses Sonnensystem. Er sollte als König alles unter seine Hand gesetzt werden. Deshalb hat er den Menschen geschaffen in seinem Ebenbilde als ein Geschöpf Gottes und er wurde gestellt in ein Dienstverhältnis. Nun, um einen Dienst zu erfüllen, braucht der Mensch Mittel. Und das Mittel, was er braucht, um alles zu tun, ist die Liebe. Diese kann er aus der einzigen Quelle, das ist Gott, nehmen und sie umsetzen und somit seinen Dienst erfüllen. Der Mensch verändert sich jedoch, indem er sich selbst betrügt und durch diesen Selbstbetrug wird er in seinem Inneren zu einer Lüge. Er denkt, er ist Gott. Dadurch kann er natürlich nicht mehr von Gott die Liebe holen. Satan und Menschen kommen an die Stelle. Dort findet er natürlich keine Liebe und er kann den Auftrag, für den er gemacht worden ist, nicht mehr erfüllen. Hier haben wir unser Studium begonnen vor einigen Wochen und wir haben begonnen mit den Verheißungen oder Bündnissen, die den Weg zurückzeigen. Dieser Weg, haben wir gesehen, ist ein einziger und das ist Christus. Er ist die einzige Lösung. In Johannes 14,6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Alle Menschen kommen von Adam und existieren aus diesem einen Leben. Adam und Eva hatten eine Beziehung zu Gott, aber sie wurden geprüft, sie trennten sich von Gott. Damit wurde Adams Leben ein totes Leben, sie veränderten ihre Identität und jetzt werden alle Nachfolger in der falschen Identität geboren. Die einzige Lösung, damit der Mensch aus diesem toten Leben rauskommen kann, war, dass der Sohn Gottes in dieses Leben hineinkommt. Er wird gezeugt vom Heiligen Geist und er bekommt von dort die wahre Identität seines Vaters und von Maria die falsche Identität, das schlechte Auge, das böse Auge. Er kreuzigt zunächst den Irrtum unseres Herzens, was uns an Satan und die Menschen bindet. Dann kreuzigt er das ganze Leben, um durch die Auferstehung ein völlig neues Leben zu schaffen. Dieses neue Leben ist im neuen Bund, das heißt, in diesem neuen Leben steht das Gesetz im Herzen geschrieben, weil niemand in diesem neuen Leben sich noch von Gott trennen kann. Dieses neue Leben Christi ist ein ewiges, in dem Mensch und Gott für immer verbunden bleiben. Und jeder kann in dieses Leben nur hineinkommen, wie wir gesehen haben, durch den Glauben. Aber jetzt hat Gott zwei Bündnisse gemacht, den alten Bund und den neuen Bund. Und das Kreuz verbindet sie. In beiden Bündnissen konnte man nur durch den Glauben errettet werden. Adam und Eva kamen aus dem alten Leben durch den Glauben in das neue. Sie und alle anderen, die nachgefolgt sind, hatten diesen einzigen Weg einzuschlagen. Henoch, der siebte nach Adam, kommt durch den Glauben in das neue Leben und er baut es so ein, wie wir gesehen haben, dass wir das neue Leben auch einbauen müssen in unser Leben. Es muss zu unserem Leben werden. Und Henoch baut es so ein, dass er von der Erde weggenommen wird als vollkommener Mensch, ohne den Tod zu sehen. So passiert es auch mit dem Elia. Er kommt durch den Glauben in dieses neue Leben. Er tut es in sein Leben umbauen und er wird zum Himmel genommen, ohne dass er den Tod sieht. Diese zwei Menschen sind ein Bild für die 144.000, die im neuen Bund, und wir gehören ja dazu, wir sind alle geboren in diesem alten Leben mit der sündigen Natur und können nur durch den Tod dieser alten Natur, natürlich können wir das nur im Glauben tun, in dieses neue Leben eintreten. Und die 144.000 werden dieses neue Leben perfekt leben und damit werden sie nicht mehr sterben, sondern ohne zu sterben verwandelt werden und in den Himmel kommen, ins ewige Leben. So, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es gibt nicht mehrere Wege zum Himmel, es gibt nur einen einzigen. Es gibt nur einen einzigen Weg, aus der Not herauszukommen. Und Gott hat den alten Bund nur gegeben, damit wir den neuen verstehen. Noch einmal zusammenfassend, im alten und im neuen Bund ist Christus das Zentrum. Im alten Bund waren es die Opfer, das irdische Heiligtum, die Priester. Alle Geräte wiesen hin auf den einen Christus. Und im neuen Bund geht er mit seinem eigenen Leben, mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum, um dort die Erlösung zu schaffen, die für jeden Menschen nur durch den Glauben zugänglich ist. Und er wird, da er jetzt bald sein Werk beendet im himmlischen Heiligtum, erneut zur Erde kommen, um das, was wir alle erwarten, uns zu geben, nämlich das Heil. So, wir haben gesehen diesen Verlauf von der Sintflut an über Abraham, über den Bund am Sinai, das erste Kommen Christi, seinen Tod am Kreuz. Und nun heute, bei unserer letzten Betrachtung, haben wir die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes wurde von Christus gegründet und er hat ihr einen klaren Auftrag gegeben. In Matthäus 28, 18 bis 20 sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also, die Jünger, seine Gemeinde, geht in den Bund, wenn man so will, des Adams ein, weshalb Gott ihn geschaffen hat, nämlich zum Arbeiten. Ja, die Arbeit der Jünger ist eine andere wie die des Adams. Aber dennoch, haben wir gesehen, ist jedes Arbeits-, jedes Bundesverhältnis ein Arbeitsverhältnis. Aber in diesem Bundesverhältnis braucht es ein Mittel. Und dieses Mittel ist die Liebe. Deshalb sagt Jesus in Johannes 13, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. So das Erkennungszeichen der Gemeinde Gottes, der Kinder Gottes, ist die Liebe und die Liebe untereinander. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, in diesem Konflikt zwischen Satan und Christus, er hat ja Gott angegriffen, gibt es nur ein Thema. Was ist Liebe? Er greift Gott an und sagt, Gott, du bist nicht Liebe. Und Gott möchte allen zeigen, dass diese Anklage nicht stimmt. Und deshalb gibt es einen Kampf zwischen Altruismus und Egoismus. Der Egoismus ist Satans falsche Kopie des Altruismus. Wie können wir sie unterscheiden? Wenn wir hier zwei Geldstücke haben oder Banknoten, woher wissen wir, welches die richtige ist? Wir haben hier den Altruismus und auf der anderen Seite im Bild den Egoismus. Wie können wir sie unterscheiden? Die einzige Lösung, dass wir sie unterscheiden können, ist durch das Gesetz. Deshalb müssen wir dieses Gesetz des Universums kennen. Alles wurde geschaffen als Kanal, das heißt, alles wurde geschaffen zum Zweck des Dienens. Deshalb gibt es ein Grundgesetz, dass alle diese Elemente, die Gott geschaffen hat, vom Kleinsten bis zum Großen, nach dem Altruismus funktionieren, nach der Selbstlosigkeit. Und da ist der erste Pfeiler dieses Grundgesetzes, das sagt, nichts kann von sich selbst existieren und funktionieren. Das heißt, jeder Kanal muss etwas aufnehmen, er kann nicht unabhängig sein. Und das hat Gott in seinen 10 Geboten in der ersten Tafel deutlich gemacht. Er hat aber es so gemacht, dass alles, was man nimmt, nichts für sich selbst nehmen kann. Nichts kann etwas für sich selbst tun, das heißt, man gibt es weiter. Somit hat jedes Element einen festen Platz bekommen in dem großen Kreislauf des Universums. Und das ist das zweite Gebot, die zweite Tafel der 10 Gebote. So, Gott hat es alles unter dieses Grundgesetz gestellt. Alles ist gemacht, um zu dienen, um nicht für sich selbst da zu sein. Das ist das Grundgesetz. Und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch liebe. So das Bild, das was einen Christen ausmacht, ist die Fähigkeit zur Liebe, weil nur diese Fähigkeit beweist, dass er an Gott gebunden ist. Es sind nicht die unterschiedlichen Lehren. Hat man die Liebe als Grundlage, dann ist auch die Lehre gleich. Hat man das Gesetz als Grundlage, dann kann man sich auch in der Lehre nicht verirren. Aber da wir nicht die klare Grundlage des Gesetzes haben, deshalb können wir auch nicht verstehen, was es bedeutet, untereinander zu lieben. Weil die Bibel sagt, unmissverständlich, im Römer Kapitel 13, Abvers 8, seid niemand nichts schuldig, denn dass ihr euch untereinander liebet, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nichts gelüsten und so ein anderes Gebot mehr ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Aber was ist denn dann die Liebe? Es ist gut, dass Jesus gesagt hat, gleich wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben für seine Freunde lasse. Dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Die ganze Welt, die Lehre der Wissenschaft ist gebaut auf die Idee, der Stärkere gewinnt. Das heißt, es gibt eine Konkurrenz. So etwas gibt es in dem Gesetz und in der Schöpfung Gottes nicht. Man muss für sein Leben nicht kämpfen. Gott hat es so gemacht, dass jeder sich selbst hingibt, damit er seinen Zweck erfüllt. So, wer sein Leben lieb hat, sagt Jesus, wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Heutzutage will jeder sein Leben gewinnen. Und es wird so dargestellt, dass wenn du das tust, etwas Gewisses tust, dann bist du verantwortlich für die Gesundheit des anderen. Sowas ist nicht möglich. Jedes Element ist ein Individuum. Und Gott hat jedem Element gegeben, dass es nur selbst die Bedürfnisse befriedigen kann. Deshalb kann Gesundheit nicht ein Allgemeingut sein. Gesundheit ist ein individuelles Gut, weil jeder kann nur selber für sich essen, trinken, atmen und denken. Dann, wenn einer das für den anderen tun kann, dann ist derjenige zuständig für dessen Gesundheit. Da aber das per Gesetz und durch die Konstruktion nicht geht, kann niemand für den anderen die Verantwortung übernehmen für seine Gesundheit. Und wir sind nicht in einer Konkurrenz, nicht in einem Kampf. Die Liebe kennt keinen Wettkampf. Die Liebe lässt lieber ihr Leben für seine Freunde. Und dies ist das Einzige, was uns, die wir Gott nachfolgen, unterscheiden wird von den anderen. Es wird nur die Liebe sein, weil sie ist ein unmissverständlicher Beweis, dass wir an Gott gebunden sind, weil Gott ist Liebe. So, Christus kam, um uns zu zeigen, was Liebe ist. Er hat gesagt, ihr sollt euch lieben, wie ich euch geliebt habe. In ihm finden wir, dass er jedem die Freiheit gegeben hat. Er hat niemanden bedrängt. Er hat niemanden mit Zwang zu irgendetwas gebracht. Er lässt den Judas einen schlechten Einfluss haben auf die anderen Jünger. Er lässt den Petrus, dass er ihn verleugnet. Er lässt den Judas sich das Leben nehmen. Bei Jesus finden wir kein einziges Mal, in dem er dem anderen etwas auferzwingt. In dem Sinne, dass er das Gute tut. Ja, ihr werdet denken, aber wie ist es denn im Tempel gewesen, als er zweimal ihn reinigte? Ja, Jesus ist Richter und er muss seinen Tempel auch reinigen. Aber die Reinigung zwingt den anderen nicht zum Handeln. Die Reinigung des Tempels macht die Leute, die dort einen Marktplatz aus dem Tempel gemacht haben, nicht, dass sie ihn nicht mehr zum Marktplatz machen. Deshalb reinigt er ihn einmal am Anfang seines Dienstes und muss ihn noch einmal reinigen am Ende seines Dienstes. Das ist Gericht, das ist Konsequenz, das ist kein Zwang an dem anderen. Wenn ich die Hand auf den Ofen tue, dann wird sie mich verbrennen. Die Verbrennung zwingt mich aber nicht, die Hand nicht mehr auf den Ofen zu tun. Jesus hat ganz deutlich gemacht, er zwingt niemanden. Er hat jedem den Respekt zu 100% gegeben. Er hat angeklopft. Als die Leute ihn nicht haben wollten in dem einen Dorf, da hat er nicht mit Zwang durchgehen wollen, wie die Jünger. Die Jünger wollten Feuer vom Himmel fallen lassen, um die Leute zu zerstören, nur damit sie da durchgehen und ihnen nicht im Weg stehen. Jesus hat gesagt, ihr wisst nicht, welches Geisteskindes ihr seid. So die Liebe und das stärkste Element der Liebe ist, sie hat und kennt keinen Zwang, dass jemand etwas tut. Sie hat eine Konsequenz, aber die Konsequenz zwingt niemanden, etwas zu tun. So, das ist die Liebe Christi, die wir auch haben sollen. Gleichzeitig hat sie ein maximales Interesse an dem anderen. Sie gibt auch ihr Leben für den anderen. Das sind die zwei Elemente, zwei Grundelemente der Liebe. Das heißt, auf der einen Seite zeige ich, dass ich völlig frei gegenüber dem bin, dem ich die Liebe gebe, bin unabhängig und ich gebe maximales Interesse. Ich gebe auch mein Leben dafür. Im 1. Korinther 13, 4 haben wir die Definition der Liebe, wie sie der Apostel Paulus beschreibt. Die Liebe ist langmütig. Die Langmut und Geduld beweist, dass wir dem anderen die völlige Freiheit geben. Und er sagt, die Liebe ist freundlich, voller Güte. Das heißt, sie opfert sogar ihr Leben und ihre Gesundheit. Oder nicht nur ihre Gesundheit. So, die Liebe Gottes, wenn sie in unserem Herzen ist, hat folgende Fähigkeiten nicht. So, schauen wir das an, was die Liebe nicht tut. Sie eifert nicht, das heißt, sie ist nicht eifersüchtig. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Die Liebe bläht sich nicht. Sie ist nicht stolz. Sie stellt sich nicht ungebärdig, das heißt, sie benimmt sich nicht unanständig. Aber vor allen Dingen, sie sucht nicht das Ihre. Ihr seht, nichts kann etwas für sich selbst tun. Sie sucht nicht das Ihre. Ja, ich als Mensch muss sie irgendwo nehmen. Ich bin nicht unabhängig davon, dass ich sie nicht nehme. Aber wenn ich sie anwende, dann wird sie mich nicht dazu bringen, dass ich eifersüchtig bin, dass ich Mutwillen mit dem anderen treibe, dass ich mich über ihn erhebe, dass ich mich unanständig benehme. Und in allem, was ich tue, werde ich das Wohl Gottes suchen, das Wohl des anderen, weil die anderen sind ja Gottes Kinder. Und wenn ich alles tue aus Liebe zu Gott, dann kann ich nie einen Fehler tun in allem, was ich tue. So, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das ist eine große Sache. Weil sie weiß ja, es wird nicht mir getan, sondern es wird Gott getan. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich der Gerechtigkeit. So, ihr seht, die Liebe hat eine Unterscheidungsfähigkeit. Sie macht uns nicht, dass wir die Augen schließen vor der Ungerechtigkeit und sie einfach sagen, sie, es gäbe sie nicht. Nein, die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie liebt die Wahrheit. So, die Liebe denkt, das heißt, sie macht den Menschen nicht blind, dass er Dinge zudeckt, die nicht zuzudecken sind. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Und die Liebe hört niemals auf, sie ist endlos. Das sind die Dinge, die die Liebe nicht tut. Und hier finden wir die Allmacht der Liebe, die Zusammenfassung dessen, was die Liebe mit dem Menschen macht, der sie anwendet. Er verträgt alles. Der, der liebt, verträgt alles. Es ist so ein absolutes. Er glaubt alles. Das heißt, er glaubt nicht alles, was man ihm sagt. Nicht das ist damit gemeint. Sondern er ist in völligem Vertrauen zu Gott. Er steht in völligem Glauben an Gottes Wort. Deshalb kann er auch alles vertragen, was auf ihn zukommt. Er ist dadurch in der völligen Hoffnung. Er hofft alles. Das heißt, wenn die Hoffnung voll ist, ist ja in dem Sinne eine Kopie des Glaubens. Oder wir können Glauben und Hoffnung nicht ganz voneinander trennen, obwohl das eine und das andere ein bisschen unterschiedlich ist. Und ich habe heute Morgen im Römerbrief gelesen, Kapitel 5, da sagt die Schrift und der Apostel Paulus, ab Vers 1, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Ja, meine Lieben, wir gehen durch eine Trübsal und sie wird noch heftiger werden. Aber ihr seht, wir rühmen uns auch in der Trübsal, weil wir wissen, dass Trübsal uns nicht schadet, wenn wir in der Liebe sind, sondern sie bringet Geduld. Geduld aber bringet Erfahrung. Ja, wir brauchen eine Erfahrung in der Erkenntnis unseres Lebens. Wir brauchen eine Erfahrung, um den Dingen dieser Welt, dieser kommenden Ereignisse zu bestehen. Die Erfahrung aber bringt Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. So, der liebt, der duldet auch alles. Die Liebe macht uns also allmächtig. Sie verträgt die Ungerechtigkeit. Sie verträgt den Schmerz, weil sie glaubt und weiß, dass alles von Gott kommt und weil sie die Hoffnung hat, dass das Ganze ein Ende nimmt. Und aus diesem Grunde kann sie auch alles dulden. Möchtest du diese Liebe haben? Sie kommt nur aus Gott. Und wenn man kann sie auch nur dann prüfen, wenn das Wetter schlecht ist, wenn die Trübsal kommt. Dann wird man sehen, wer imstande ist zu lieben und wer nicht. Die letzte Prüfung dieser Weltgeschichte kommt nicht auf der Ebene von theoretischen Dingen, von Theorien, sondern ganz praktisch. Wer das Grundgesetz Gottes kennt und lebt, der aus Gott lebt und für Gott da ist, der wird beweisen in der Auseinandersetzung, die begonnen hat und die noch fortgehen wird, bis Jesus kommt, wer oder an wen er gebunden ist. So macht euch bekannt mit der Liebe Gottes. Der Egoismus ist eine Kopie, haben wir gesagt, dieser Liebe. Und wir wollen ein bisschen sehen, welche sind die offensichtlichsten Verhaltensweisen von Egoismus. Weil wir wollen sie doch voneinander unterscheiden. Das heißt, der Egoismus sieht so aus wie Liebe, aber ist genau das Gegenteil davon. So, der egoistische Mensch denkt, der andere ist für ihn verantwortlich. Das sieht man heute im Alltag. Man denkt, der andere, wenn er keine Maske oder irgendetwas macht, kann er mich töten. Das heißt, der andere ist für meine Gesundheit oder für mein Tun verantwortlich. Das ist nicht möglich. Es ist niemand unser Feind. Wenn ich aber im Egoismus denke, der andere ist für mich verantwortlich, habe ich auch den Gegenpart, dass ich denke, ich bin für den anderen verantwortlich, für das, was mein Nächster tut. Bin ich das? Bin ich als Arzt verantwortlich für die Gesundheit meiner Patienten? Doch nie. Das kann ich doch nicht. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann nicht essen, trinken, atmen oder denken für meinen Patienten. Deshalb bin ich nur der, der ihn leitet, dass er weiß, wie der Weg der Gesundheit aussieht. Aber tun muss er selbst. Niemand kann für den anderen gesund sein oder gesund werden. Jeder kann für sein Tun allein verantwortlich sein, weil niemand für den anderen denken kann. Und alles unser Tun ist eine Folge unseres Denkens. Also wenn der andere für mich denken könnte, dann könnte er an meiner Stelle handeln. Aber das geht nicht. Deshalb finden wir in der Heiligen Schrift das klare Prinzip, dass niemand Bürge wird für den anderen. Weil er kann nicht für das, was der andere tut, Verantwortung übernehmen. Das geht nicht. Aber sieht das nicht nach Liebe aus? Es scheint doch so wichtig zu sein, es ist ein ethischer Grund, dich impfen zu lassen für deine Nächsten. Scheint das nicht Liebe zu sein? Nein, es ist nicht Liebe, weil es bricht das Gesetz der Eigenverantwortung und das Gesetz der Individualität. Der egoistische Mensch denkt, er ist das Maßeinheit für den anderen. So wie ich die Sache mache, so musst du sie auch tun. Bin ich treu, musst du auch treu sein. So wie ich alles tue, musst du es auch tun. Egoistischer Mensch setzt sich zum Maßstab. Deshalb müssen alle denselben Maßstab haben. Sie gehen nicht nach Gott, sondern jeder muss sich nach einem Menschen richten. Das geht nicht. Er fürchtet sich vor seinem Nächsten. Und wenn der andere dir was antun kann, dann musst du dich vor ihm fürchten. Er muss seinen Nächsten zum Guten zwingen, weil es ja abhängig von ihm. Der Zwang zum Guten ist das Schlimmste, was uns Menschen untereinander passieren kann. Aber was ist denn Konditionieren? Der Egoist konditioniert den anderen. Alle Eltern konditionieren ihre Kinder. Konditionieren ist nichts anderes als Zwang ausüben. Dann kontrolliert er ihn. Dann denunziert er ihn. Es wird keiner, der die Liebe hat, jemanden denunzieren. Es wird auch keiner, der die Liebe hat, jemanden bedrohen. Und es wird keiner, der die Liebe hat, jemanden vermeiden. In dem Sinne, dass er ihn nicht sehen oder hören will, was auch immer. Der Egoist vermeidet den anderen, weil er fürchtet sich ja vor ihm. Und der könnte ihm ja einen schlechten Einfluss geben und er könnte ja ein toxisches Wesen sein. Wird ja heute sehr viel gesprochen von toxischen Beziehungen oder toxischen Menschen. Nein, die Toxizität ist allein in uns. Wer liebt, hat wie viel Angst, dass ihm der andere was antun kann. Wer liebt, wie viel muss er den anderen vermeiden? So etwas gibt es nicht. Der Egoist, der richtet und verurteilt. Der hat ein ständiges Verurteilen. Ah, er hat es absichtlich gemacht. Und er verurteilt auch sofort. Er merkt es nicht einmal. Und er zeigt Bevorzugung und Diskriminierung. Und man könnte die Liste noch fortsetzen, aber hier ein paar Dinge, die so aussehen, wie wenn es Liebe ist, weil der denunziert, will doch das Gute. Neulich sagte mir eine Patientin, ich habe meinen Mann noch nie kontrolliert in seinem Handy, aber heute habe ich es getan, weil sein Handy lag in der Nähe und ich habe reingeguckt zu schauen, wie er mit den anderen Menschen und sicherlich mit den anderen Frauen kommuniziert. Wer liebt, braucht niemand zu kontrollieren, weil er lässt dem anderen die Freiheit. Gott hat alles unter der Kontrolle, aber er kontrolliert nicht. Wir sind und stehen unter Bedingungen, aber Gott konditioniert nicht. Er bedroht auch nicht. Er ruft uns, er zeigt uns die Konsequenz. Er sagt, was kommt und nicht. So ist die Liebe. Und so müssen wir sein. Wir sind also alle in diesem Prozess der Sichtung für die endgültige Entscheidung. In 1. Johannes 4, Vers 7 sagt uns die Schrift, ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Es wird niemand die Krise, in der wir stehen, überwinden, es sei denn, er lebt aus Gott und in Gott. So hier stehen wir kurz vor der Erfüllung der Verheißung, die Gott gegeben hat in seinem Wort. Es ist die Wiederkunft Christi. Es ist das Beenden dieses Kampfes, dieses Weges zurück. Es ist sozusagen die Erfüllung des neuen Bundes. Wir sind heute hier. Haben wir noch ein Werk zu tun in der Zukunft? Oder haben wir ein Werk heute zu tun, bis es die Verheißung sich erfüllt? Ja, wir haben. Das größte und erhabenste Werk steht noch vor uns. Es ist nichts anderes, als die Welt mit der Liebe Gottes zu erleuchten. Die Welt kennt Gott nicht. Die Welt kennt Gott nicht, wie er ist, weil die, die angeblich seine Jünger sind, ihn nicht richtig darstellen. Deshalb muss sich Gott in dieser Krise ein Volk vorbereiten. Weil, wenn die Welt nicht erleuchtet wird von der Liebe Gottes durch uns als seine Kinder, dann kann die Verheißung sich nicht erfüllen. Die Verheißung kann sich erst erfüllen, wenn diese Welt Gott kennengelernt hat. Und wenn jeder seine endgültige Entscheidung getroffen hat, dann wird sich Christus aus dem Himmel aufmachen, um uns wieder mit Gott zu vereinigen, um uns in seine Ruhe zu bringen, um uns in das ewige Leben zu bringen, in eine neue Heimat, frei von jeglicher Ungerechtigkeit, wo keine Krankheit, kein Leid mehr sein wird und keiner wird den Nächsten lehren. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das ist die Verheißung. Ich möchte durch den Glauben heute schon durch meinen Heiland so mit Gott vereinigt sein, dass ich seine Liebe vor der Welt darstellen kann. Und ich hoffe, du willst das auch. In einer Welt, wo alles auf den Kopf gestellt wird, das heißt, wo der Egoismus als Liebe dargestellt wird, wo die Lüge herrscht, sollen wir als seine Kinder die Wahrheit verkündigen, die Liebe untereinander haben. Wenn wir unter Not kommen, so lässt die Liebe alles zu. Sie verträgt alles, sie ist in völligem Vertrauen zu Gott. Sie ist in der völligen Hoffnung auf seine Hilfe. Deshalb kann sie alles dulden, bis die Erlösung kommt. Mögen wir alle dieses letzte Werk, das so groß sein wird, dass wir uns es nicht vorstellen können, erfahren und unter denen sind, die mit leuchtendem Angesicht dieser Welt zeigen, dass Gott Liebe ist. Amen.